Deutschlandfunk Interview.
Der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen oder dem Atomabkommen mit dem Iran, zuletzt die Einstellung der Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation. US-Präsident Trump und die derzeitige Regierung in Washington halten nicht viel von internationalen Übereinkünften und Organisationen. Sie passen nicht zur America First-Parole, mit der Trump seit seinem Amtsantritt die USA präsentiert. Auch im Rüstungs- und Militärbereich setzte der US-Präsident in letzter Zeit wenig auf internationale Absprachen mit anderen Großmächten oder sogar Partnern. Letztes Jahr traten die USA aus dem INF-Vertrag mit Russland aus. Der hatte Moskau und Washington seit Ende der 1980er Jahre verboten, Mittelstreckenraketen zu bauen. Vor gut zwei Wochen dann der Rückzug Washingtons aus dem Open Skies-Abkommen. Das erlaubte Aufklärungsflüge im Luftraum der anderen Vertragspartner, um Vertrauen zu schaffen. Und seit dem Wochenende sorgen Spekulationen um einen möglichen Truppenabzug von US-Soldaten aus Deutschland für weitere Verunsicherung. Umso mehr überraschte gestern dann die Meldung, Russland und die USA hätten für den 22. Juni in Wien ein Gespräch zur atomaren Abrüstung vereinbart auf Ebene der Außenminister. China wird sich nicht an dem Gespräch beteiligen, heißt es vom dortigen Außenministerium jetzt. Auf Chinas Teilnahme hatte US-Präsident Trump eigentlich immer wieder gedrängt. Wir können das Ganze jetzt einordnen mit Professor Dr. Götz Neuneck. Er ist Physiker und Autor. Er forscht seit Jahrzehnten zu Abrüstung und Rüstungskontrolle, zuletzt am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Guten Morgen, Herr Neuneck.
Guten Morgen, Frau Kess.
Russland und die USA wollen sich also für Abrüstungsgespräche treffen. Ist das eine gute Nachricht?
Auf jeden Fall. Aber die Agenda ist umfassend und die Zeit wird knapp. Im Prinzip ist das aber dringend nötig, denn bald ist die Überprüfungskonferenz des Nichtweiterverbreitungsvertrages. Und da müssen die großen Nuklearmächte, insbesondere die USA und Russland, Abrüstungsbereitschaft zeigen.
Um was wird es genau gehen bei diesem Gespräch in Wien?
Nun, die Agenda, wie ich sagte, ist wirklich sehr umfassend. Seit Jahren ist man keinen Millimeter weiter vorangekommen. Im Gegenteil, man hat Modernisierungsprogramme beschlossen, sowohl von russischer Seite 5 neue Waffensysteme, die strategisch sind oder sein können, aber auch die Stationierung von Raketenabwehr bereitet den Russen Sorgen. Das sind alles Punkte, die auf der Liste stehen werden. Und es wird sehr schwierig werden, das alles in einem einzigen Treffen zu lösen.
Jetzt haben Sie schon einen Punkt angerissen, der eventuell konkret werden könnte. Im Februar nächsten Jahres läuft der letzte große atomare Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland aus. Der heißt New Start. Was bedeutet das?
Nun, da geht es um die Limitierung, Begrenzung, Beschränkung der strategischen Sprengköpfe auf eine immer noch große Zahl, 1550 plus bestimmten Obergrenzen von Trägersystemen. Und dies ist eigentlich der letzte bilaterale Abrüstungs- und Rüstungskontrollvertrag, den es überhaupt gibt. Seit den 70er Jahren hat man verhandelt. Jeder Präsident, US-Präsident, hat einen Vertrag mehr oder weniger beschlossen, nur Trump nicht. Und er ist dabei, einzelne Verträge mehr oder weniger in den Papierkorb zu werfen. Der Vertrag kann verlängert werden, ohne Schwierigkeiten. Dazu bedarf es zweier Unterschriften, nämlich die des Präsidenten Trump und des russischen Präsidenten Putin. Und dann hätte man 5 Jahre Zeit, um in die Substanz, in die Details zu gehen. Aber dazu muss man Rüstungskontrolle und Abrüstung wirklich wollen.
Und glauben Sie, das will Trump und das will Moskau, sage ich jetzt mal in dem Fall. Es wird ja bei diesen Gesprächen werden ja Vertreter von beiden Seiten gesendet. Also wie realistisch glauben Sie, dass dieses Gespräch erfolgreich wird in Richtung, dass es zu einer Unterschrift kommt?
Also ich denke, viele, auch die Alliierten, warten darauf. Mit dem Wegfall des INF-Vertrages ist es zwingend nötig, dass wir einen Rahmen haben für weitere Begrenzungen und auch Verifikation haben. Das ist für alle Seiten wichtig, übrigens auch für die US-Streitkräfte, für die russischen Streitkräfte. Eigentlich wäre es nicht schwer, zu einer gewissen zwischenzeitlichen Lösung zu kommen, um sich dann wirklich auf die substanziellen Fragen vorzubereiten in Gesprächen über strategische Stabilität, wie man es im Fachjargon nennt. Das ist durchaus möglich, aber es verlangt tatsächlich ernsthafte Bereitschaft. Immerhin haben die Trump-Leute nicht ausgeschlossen, dass sie den Vertrag verlängern könnten. Präsident Putin hat das mehrmals angeboten, auch unkonditioniert, also ohne jegliche Begrenzungen, Beschränkungen, Sonderregelungen. Im Grunde genommen ist es ganz einfach, aber dazu muss man einfach über die Hürde springen. Und natürlich wird die Trump-Administration immer wieder die China-Karte ziehen, wenn es ihnen nicht gefällt, was die Russen ihnen vorschlagen.
Mhm. Über China sprechen wir gleich noch. Was glauben Sie denn passiert, wenn der Vertrag ausläuft, ohne dass es eine Fortsetzung gibt?
Naja, dann sind die rechtlichen Beschränkungen weg und dann ist die Verifikation weg. Das Verifikationssystem ist sehr, sehr umfassend. Der Öffentlichkeit ist das im Detail nicht bekannt, aber Inspekteure beider Seiten schauen sich Raketensysteme an, schauen sich Sprengköpfe an, zählen die, und beide Seiten haben sich an sich immer an diesen Vertrag gehalten. Es hat dort keine Vertragsverletzungen gegeben, aber die technologische Entwicklung schreitet weiter voran und deswegen ist es absolut nötig, Transparenz zu haben, zu wissen, was die andere Seite plant, was sie macht. Und das hat man ja auch in 40, 50 Jahren Rüstungskontrollverhandlungen immer wieder geübt und hat damit auch eine Kultur geschaffen. Wenn man diese Kultur und die rechtlichen Verpflichtungen aufgibt, dann ist die Gefahr eines dramatischen Wettrüstens, das ja auch letztlich auf europäischem Boden ablaufen wird, sehr manifest. Und deswegen ist es eine absolute Notwendigkeit, hier ein paar Schritte weiterzukommen.
Aber sehen Sie diese Aufrüstung als wirklich automatische Folge davon, wenn der Vertrag nicht verlängert werden würde?
Na, zumindest sind beide Seiten, haben es dann leicht. Die Leute im Militär auf beiden Seiten freuen sich immer über neue Missionen, neue Waffensysteme. Es gibt auch neue Arten, wie zum Beispiel die Überschallwaffen, die nicht Bestandteil von Verträgen sind, aber sein könnten. Frühwarnung, all diese Dinge müssen aufrechterhalten werden. Und ohne einen Rahmen, ohne eine Begrenzung hat man nicht mehr die Voraussagbarkeit. Und dann besteht wirklich die Gefahr, dass man, dass das wieder in dem alten Sinne abläuft. Das wird natürlich alles sehr viel Geld kosten. Das ist dann nur noch die einzige Bremse, aber nicht mehr die rechtlichen Regelungen.
Jetzt haben Sie das schon angedeutet, dass Russland die treibende Kraft dahinter war, dieses New Start-Abkommen zu retten. Aus Moskau kamen auch immer wieder die Warnungen vor einem unkontrollierbaren atomaren Wettrüsten, wenn das nicht passieren würde. Warum ist denn Russlands Interesse hier anscheinend größer als das der USA oder der Trump-Administration?
Naja, wir wollen nicht vergessen, auch unter Obama, der wollte den New Start-Vertrag auch relativ schnell verlängern. Und eine Verlängerung ist eigentlich nur eine Fortschreibung der jetzigen Regelung. Interessant wäre eine Neuverhandlung. Das ist nochmal sozusagen der Himalaya-Gipfel, den man hier erklimmen müsste. Das ist noch weit weg. Aber die Russen sehen natürlich auch, dass wenn sie in ein Wettrüsten gezwungen werden, kostet das furchtbar viel Geld. Und in der Covid-Krise wird deutlich, dass es nicht mehr unendlich viel Geld gibt, auch nicht mehr für militärische Projekte. Das heißt, man muss sich beschränken, gilt aber auch für die amerikanische Seite und übrigens natürlich sowieso für die Europäer. Das heißt, ein Wettrüsten ist ein Menschenwerk und kann natürlich verhindert werden, auch ohne Verträge. Bloß, es kommt ja dann weitere Fragen hinzu, wie beispielsweise, was passiert mit China? Denen wird ja vorgeworfen, intransparent zu sein und selbst heimlich aufzurüsten, und wir reden immer nur über China. Russland und China machen mit Recht natürlich auch den Punkt der französischen und englischen Nuklearwaffen geltend. Die muss man ja auch mit hineinbeziehen. Sie sehen also ein sehr komplexes Gebiet, das man nur lösen kann, wenn man ehrlich und willentlich bereit ist, Rüstungskontrolle und auch längerfristig Abrüstung wieder ernst zu nehmen.
Schauen wir noch ein bisschen genauer auf China. Für Trump wäre es wichtig, dass China an solchen Gesprächen auch teilnimmt. Warum?
Naja, China ist natürlich nicht Vertragspartei bei einem Vertrag, der sich um strategische Waffensysteme kümmert. China hat aber auch ein weitaus geringeres Arsenal, rüstet dabei insbesondere in der Region auf, auch mit Mittelstreckenraketen. Und wir wissen nicht, welche Systeme sind das, wie sind sie bestückt, nuklear oder konventionell. Und dann sind wir sehr schnell in dem ganzen komplexen Umfeld des Pazifik. Da gehört auch Nordkorea dazu. Deswegen ist es schon richtig, dass man China zu mehr Transparenz und unter Umständen eben dann auch als Bestandteil zukünftiger Rüstungskontrolle sieht. Aber es ist ein Unterschied, ob man zwei Staaten hat, wie USA und Russland, die über 90% aller Nuklearwaffen verfügen, oder kleinere Staaten, die aber eben intransparent sind. Und China sollte natürlich transparenter werden, aber wenn es um Regelungen geht, sind die Chinesen natürlich sehr vorsichtig gegenüber den beiden Großen, die über weitaus größere Bestände von Nuklearwaffen einfach aufgrund der Geschichte des Kalten Krieges besitzen.
Herr Neuneck, ist es heute schwieriger, Abrüstungsverträge zu schließen als zu Zeiten des Kalten Krieges?
Naja, wenn man sich mit der Geschichte des Kalten Kriegs beschäftigt, sieht man, wie lange das gedauert hat. Man musste Vertrauen aufbauen. Irgendwann mal wurde bei beiden Seiten klar, dass sie mit rund 70.000 bis 80.000 Nuklearsprengköpfen eigentlich auch nichts wirklich anfangen können. Deswegen ist es natürlich heute, wenn wir einfach mehr Parteien haben, wir haben ja noch gar nicht berührt das Thema Iran, Nordkorea, Staaten, die eben auch danach streben. Bloß diese Staaten werden natürlich umso mehr danach streben, wenn die Großen nicht Abrüstung und Rüstungskontrolle ernst nehmen. Und das tun sie nicht im Augenblick. Und deswegen hängt von diesen Gesprächen viel ab. Ich denke, wenn es gelingt, weitere Gespräche zu vereinbaren und einfach diesen Vertrag erstmal fortzuschreiben, wären wir ein gewisses Stück weiter. Dann beginnen aber wieder weitere Probleme. Und dann hängt es natürlich auch sehr stark davon ab, wer die Wahlen in den USA gewinnt. Die Demokraten sind traditionell rüstungskontrollfreundlicher. Mit Trump wird es schwer, aber er hat auch immer wieder gesagt, der Obama-Vertrag war schlecht. Ich handle einen besseren aus, bloß wenn man einen aushandeln möchte, dann muss man auch auf den Tisch legen, wie und mit welchen Randbedingungen. Und das ist bisher noch gar nicht geschehen, sondern es wird immer nur rhetorisch gesagt, wir müssen China mit einbeziehen. Konkrete Pläne sind nicht da. Es ist schwieriger geworden, aber es ist machbar.
Sagt Professor Götz Neuneck vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Herr Neuneck, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke Ihnen.